Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ein ungeborenes Zwillingspaar unterhält sich im Bauch der Mutter. Glaubst du an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden groß und stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere. Ich glaube, du spinnst, sagt der erste Zwilling. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Was soll das denn sein? So genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Wir werden frische Luft atmen, wir werden auf unseren Beinen herumlaufen und mit dem Mund leckere Sachen essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Das geht ganz bestimmt. Es wird nur alles irgendwie anders sein. Du träumst wohl. Noch nie ist einer zurückgekommen vom Leben nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Aus. Aus und vorbei. Ich gebe ja zu, dass keiner genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Mutter? Was ist denn eine Mutter? Und wo soll diese Mutter denn sein? Na hier, überall um uns herum. Wir leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir doch gar nicht existieren. Was für ein Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch es gibt sie. Manchmal, wenn wir ganz still sind, kann ich sie leise singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt ganz sanft und liebevoll streichelt. Man mag vielleicht lächeln, wenn man diese Geschichte hört, aber für das ungeborene Baby im Bauch seiner Mutter ist das Leben draußen, das Leben in einer anderen Dimension, nicht vorstellbar. Und doch wird es für die Zwillinge dieses Leben einmal geben, und zwar ganz real. Es gibt eine Mutter, die sich riesig auf sie freut. Eine Mutter, die es kaum erwarten kann, sie zu sehen und sie in den Armen zu halten. Viele Menschen in unserer Welt können sich auch nicht im Entferntesten vorstellen, dass es so etwas wie den Himmel geben könnte. Sie fragen, Himmel? Was soll das denn bitte sein? Vielleicht eins von diesen typisch christlichen Märchen. Etwas, was kein vernünftiger, normaler Mensch ernsthaft glauben kann. Moderne Menschen denken eher so, ihr Christen, mit Verlaub, ihr spinnt. Mit dieser Story von Jesus, die ihr uns da auftischt, wollt ihr doch nur die Niederlage dieses vorbildlichen Menschen kaschieren. Auferstehung, Himmel, das ist doch alles nur ausgedacht. Wie kann ein aufgeklärter Zeitgenosse an so etwas glauben? In Wirklichkeit, da ist die Sache mit dem Christentum doch vielmehr eine peinliche Verlierernummer. Nicht aufgefahren in den Himmel, sondern abgestiegen in die Bedeutungslosigkeit. Oder? Die englische Sprache macht es uns da schon etwas leichter. Sie hat nämlich im Gegensatz zum Deutschen zwei Begriffe für Himmel. Sky und Heaven. Sky, das ist der sichtbare Himmel über uns, ein Teil des Universums. Heaven, das ist ein religiöser Begriff, das ist der Ort, wo Gott wohnt, ein Ort ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Tod und ohne Krieg. Unsere sichtbare Welt, sie ist nur ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit, denn Gottes Welt, Gottes Fülle ist viel größer. Es ist die Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, wie es in dem Lied von Dietrich Bonhoeffer von guten Mächten wunderbar geborgen heißt. Wie können wir uns nun die Himmelfahrt konkret vorstellen? Die Bibel erklärt es ganz unaufgeregt und fragt sinngemäß, wo liegt das Problem? An Weihnachten ist Jesus aus der Himmelswelt als Mensch zu uns auf die Erde gekommen. Und an Himmelfahrt ging er wieder in diese Welt zurück. Die Himmelfahrt war also keine Fahrt im eigentlichen Sinne, sondern ein Übergang in eine andere, eine göttliche Dimension. Himmel, Heaven, das meint eine jenseitige Welt, durch die man durch einen besonderen Zugang hinüberwechseln kann. So ähnlich wie die vier Kinder in den Narnia-Geschichten, in den Narnia-Märchen des englischen Literaturprofessors C.S. Lewis. C.S. Lewis war Christ und hat geistliche Wahrheiten in Geschichten für Kinder verpackt. Bei C.S. Lewis gab es die Rückwand eines Kleiderschrankes, durch die vier Kinder in ein geheimnisvolles Land gelangen konnten. Das geheimnisvolle Land heißt Narnia und im Märchen ist es tatsächlich ein Bild für den Himmel, für den Ort, wo Gott wohnt. In den Narnia-Geschichten gibt es vier Geschwister: Peter, Suse, Edmund und Lucy. Sie wurden während des Zweiten Weltkriegs von London aufs Land geschickt und wohnten dort im Haus eines alten Professors. An ihrem ersten Morgen dort beschlossen die Kinder, das Haus zu erkunden. Es war voller interessanter Dinge, wie Ritterrüstungen und geheimer, verschlossener Räume. Ein Zimmer, ziemlich weit oben, stand ganz leer, bis auf einen riesigen Kleiderschrank mit einem Spiegel an der Tür. Hier gibt es nichts zu entdecken, sagten die Kinder, bis auf die kleine Lucy, das Nesthäkchen. Nur sie interessierte sich für den Schrank und öffnete ihn neugierig. Im Schrank hingen mehrere lange Pelzmäntel und Lucy stieg zwischen die Pelzmäntel in den Schrank. Als sie weiter hineinging, bemerkte sie zu ihrer Überraschung, dass die weichen Pelze sich auf einmal rau und stachelig anfühlten, so wie Zweige von Bäumen. Und plötzlich stand Lucy in einer völlig anderen Welt, im Land Narnia, im Märchen beschrieben als ein nächtlicher Winterwald, in dem Schneeflocken fielen. Zurück zur Wirklichkeit, zurück zum Geschehen von vor 2000 Jahren, über das unter anderem die Apostelgeschichte berichtet. Die Himmelfahrt ist quasi ein Mosaiksteinchen der Jesusgeschichte. Sie ist sozusagen der vorläufige Schlussakkord. Die Vorgeschichte, die kennen wir. Jesus Christus wurde an einem römischen Kreuz hingerichtet. Nach 3 Tagen wurde er von vielen seiner Jünger und anderen höchst lebendig angetroffen. Zugleich war sein Grab leer. Ganz offensichtlich war das nie zuvor Dagewesene, das Unvorstellbare, wirklich geschehen. Er ist wieder da, er lebt. Die geschockten Freunde sagten es erst verhalten, zögernd, mit Zweifeln, dann immer gewisser weiter: Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und dann beginnen 40 ganz besondere Tage. 40 Tage sind für die Menschen in Israel ein Ausdruck einer besonderen, einer heiligen Zeit. 40 Tage lässt sich Jesus sehen, spricht mit seinen Freunden, den Jüngern über das Reich Gottes, das Reich seines Vaters und sagt ihnen alles, was sie für die Zukunft wissen müssen. So hätte es doch für immer weitergehen können. Doch nach diesen 40 Tagen, nach seiner Auferstehung, Jesus und seine Jünger sind gerade in Jerusalem, da nimmt er sie nach einem gemeinsamen Essen mit auf den Ölberg. Und da geschieht etwas sehr Spezielles, etwas, das es zuvor auch noch nie gegeben hatte. Vom Ölberg genießen alle die wunderschöne Aussicht auf das abendliche Jerusalem. Der Tempel mit seiner goldenen Kuppel leuchtet in der Sonne. Und dieser Tag mit Jesus war so schön, der war wie im Flug vergangen. Die Jünger haben lauter Fragen gestellt und ein bisschen war es so, als ob sie ihn mit ihren Fragen festhalten wollten. Und dann sagt Jesus ihnen, dass sie bald mit Gottes Geist erfüllt werden, so ähnlich wie er selbst seinerzeit bei der Taufe durch Johannes im Jordan. Er sagt: Bleibt ihr hier in Jerusalem und wartet, bis das passiert. Der Heilige Geist wird euch Kraft geben und euch befähigen, meine Taten und Worte weiterzusagen. Hier in Jerusalem geht es los. Und dann geht es immer weiter. Ihr werdet die Grenzen nach Juda, nach Samaria überschreiten. Und es wird unaufhörlich weitergehen, bis die Menschen auf der ganzen Erde diese gute Nachricht gehört haben werden. Und dann entfernt er sich ein wenig von ihnen. Und was jetzt kommt, das ist ein bisschen so wie eine Szene auf einem Bahnhof. Denn Abschied ist angesagt. Jesus kehrt zurück in eine andere Welt. Einerseits ist es ein Abschied, aber Jesus spricht auch schon von Ankunft. Ja, er wird gehen, aber es wird auch einer kommen. Der Heilige Geist wird kommen und durch diesen Heiligen Geist werden sie Kraft empfangen. Das verspricht Jesus seinen Jüngern und das ist auch schon ein kleiner Ausblick auf das, was an Pfingsten geschehen wird. Es folgt die Abschiedsrede von Jesus an seine Jünger. Eine Rede wie auf dem Bahnsteig, kurz bevor der ICE losfährt. Und dann kommt das, was dem heutigen Tag seinen Namen gibt, Christi Himmelfahrt. Nach diesen Worten wurde er, Jesus, vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten, schreibt die Basisbibel. Die Wolke, wieso die Wolke? Das ist in der Bibel immer wieder Zeichen der Gegenwart, der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes. Schon beim Auszug der Israeliten aus Ägypten war die Wolke das Zeichen, dass Gott mit ihnen ist. Es muss alles sehr schnell gegangen sein und das Geschehen wurde verhüllt durch diese Wolke. Erst war Jesus bei ihnen, ganz real, und dann war er plötzlich weg. Die Jünger stehen da und starren in den Himmel. Ihre Fassungslosigkeit mit Händen zu greifen. Was bitte war das gerade? Was ist gemeint, wenn die Bibel von Himmel spricht? Wohin, an welchen Ort wird Jesus aufgenommen? Jedenfalls nicht in den manchmal blauen Himmel über uns, in das, was Englisch Sky genannt wird. Auch nicht irgendwohin in die unendlichen Weiten des Universums oder auf einen ganz weit entfernten Stern oder in eine andere Galaxie. Das alles wäre ja noch Schöpfung. Der Ort oder besser die Dimension, wo Jesus ist, ist Heaven. Wenn die Bibel von Himmel spricht, spricht sie von der Welt Gottes. Die Welt ist nicht oben, sie ist ganz anders als das, was wir kennen. Es ist eine Welt, die wir mit unseren Sinnen nicht erfassen können und doch ganz wirklich, ganz real, mit menschlichen Worten kaum zu beschreiben. Ein Versuch. Es ist die Dimension, in der Gott wohnt. Sein für menschliche Augen unsichtbarer Ort, an dem alles so ist, wie es eigentlich im besten Sinne sein soll. Wie es sein kann, wenn alles, wirklich alles gut ist. Im Himmel gibt es weder Schmerz noch Leid, noch Schuld noch Vergänglichkeit. Und auch der Tod existiert im Himmel nicht. Und es ist so etwas wie eine Kommandozentrale für alles. In den Worten der Bibel, der Thronsaal, von wo aus Gott regiert, mit Jesus als seinem gleichberechtigten Vizekönig. Und so bedeutet Himmelfahrt auch maximale Liebe, bekommt maximale Macht. Wieso geschieht dieser Abschied ausgerechnet auf diese Weise? Vielleicht ja aus demselben Grund, warum es Krönungszeremonien gibt. Timothy Keller, der kürzlich verstorbene amerikanische New Yorker Pfarrer, schreibt in seinem Buch Der zugewandte Jesus, die Erhöhung im Raum symbolisiert eine Erhöhung im Blick auf die Autorität und die Beziehung zu anderen. Jesus inszenierte physisch, was sich hier geistlich vollzog. Ein bisschen ein komplizierter Satz. Und noch eine weitere Veränderung geschieht. Solange Jesus als Mensch lebte, konnte er sich immer nur an einem Ort aufhalten. Wer ihn hören und sehen wollte, der musste da sein, wo er war. Mit der Himmelfahrt verlässt Jesus dieses Raum-Zeit-Kontinuum. Timothy Keller nochmal. Seine Himmelfahrt bedeutet also nicht den Verlust seiner Nähe, seiner Führung oder seiner Anwaltschaft, sie bedeutet deren Ausweitung. Jesus, nicht sichtbar da, dennoch ein Gebet entfernt. Jesus kam aus dem Himmel von Gott und tauchte in unsere Welt ein. An Himmelfahrt kehrt er zu Gott zurück. Das ist gemeint, wenn wir im Glaubensbekenntnis beten, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Natürlich kann man sich fragen, ob es im Himmel wirklich einen Thron gibt. Aber vermutlich können wir doch gar nicht anders als in Bildern über die jenseitige Welt sprechen. Und der himmlische Thron ist so ein starkes Bild. Die Inthronisation Jesu entspricht der Verleihung eines himmlischen Friedensnobelpreises, der höchsten Auszeichnung, die im Universum zu vergeben ist. Nur dass dieser himmlische Friedensnobelpreis nicht von einer skandinavischen Kommission, sondern von Gott selbst verliehen wird. Und im Unterschied zu den Nobelpreisen werden im Himmel auch nicht jedes Jahr neue Preisträger bestimmt. Es gibt für alle Zeit und Ewigkeit nur einen einzigen, der diese Auszeichnung verdient. Und es gibt auch keine nur annähernd so gute Botschaft wie sein Evangelium von der unüberbietbaren Gnade und Liebe Gottes. Die Himmelfahrt Jesu bringt den Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens besonders klar zum Ausdruck. Und so ist die Barmer Theologische Erklärung, auf die ich ja auch eben verpflichtet worden bin, von 1934, eben auch ein Bekenntnis zur Himmelfahrt. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Zu Gottes gleichberechtigtem Vizekönig wird alleine Jesus. Nur er verkörpert die Liebe und die Gnade Gottes vollkommen. Und nur durch die Himmelfahrt empfängt der eine, der durch das Opfer seines Lebens die maximale Liebe verkörpert, maximale Herrschaft. Er ist Löwe und Lamm. Unbegrenzte Liebe bekommt unbegrenzte Macht. Zurück zu den Jüngern, die das kaum Fassbare gerade erlebt haben. Jesus ist nicht einfach weg. Er ist vor allem gar nicht weit weg. Er ist in jener anderen Wirklichkeit, die für uns unzugänglich ist, die aber gleichzeitig ganz nah ist und die unser Leben umfasst. Und weil das alles gar nicht so leicht zu begreifen ist, die Jünger schauten ja verständlicherweise fassungslos in Richtung Wolke, deshalb sind zur Erklärung plötzlich zwei weiß gekleidete Männer da, zwei Engel, die sagen, was steht ihr hier wie angewurzelt und schaut nach oben? Dieser Jesus, der gerade aus eurer Mitte in die Himmelswelt aufgenommen wurde, der wird eines Tages genauso wiederkommen. Und die Jünger sahen sich an und wussten ganz genau, was jetzt ihr Job auf der Erde ist, nämlich Verkündigung, diese wunderbare Botschaft weiterzusagen. Die christliche Musikerin Twyla Paris singt, und Andreas Malessa hat es übersetzt, Herr, wir glauben, dass du wiederkommst, weil es uns dein Wort verspricht, dass du allem Leid ein Ende setzt, das gibt uns Mut und Zuversicht. Herr, wir hoffen auf Gerechtigkeit, brich in unsere Welt hinein, lass uns voll Geduld in Trauer und fröhlich in der Hoffnung sein. Herr, wir lieben es, dein Reich zu bauen und zu tun, was dein Wort sagt. Gut, dass wir in jenem Frieden stehen, der unser Denken überragt. Himmelfahrt bedeutet auf gar keinen Fall das Ende der Jesusgeschichte. Nein, jetzt geht es erst richtig los. Hier steht ein Doppelpunkt, denn jetzt heißt es, wir haben eine Geschichte zu erzählen, die fast unglaublich ist und doch wahr. Die Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der aus dem Himmel kam, in unsere Welt Mensch wurde, wie wir. Wir verkündigen die wahre Geschichte von dem einen, der sich selbst für uns opferte, den Gott nach 3 Tagen aus dem Tod auferweckte und der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Wir sollen hier auf der Erde die Ärmel hochkrempeln und uns aktiv einbringen für andere, im Eintreten für Frieden, für Gerechtigkeit, jede und jeder mit den Gaben und Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Und in dem, was Christen dann tun, geht es immer um ihn und um seine unüberbietbare Botschaft. Frauen und Männern wird hier ein Leben angeboten, das anders und neu und gut ist. Es gibt Vergebung für Schuld. Das heißt, das Vergangene braucht uns nicht mehr zu belasten. Wir können jeden Tag befreit mit Jesus durchstarten. Es ist ein Leben, das Sinn bekommt und eine Hoffnung, die sogar über den Tod hinaus gilt. Es ist die beste Story der Welt, die Geschichte von Jesus, dem gleichberechtigten Vizekönig, der uns alle maximal liebt und dem Gott maximale Macht verliehen hat. Amen.